Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und das sind unsere Themen heute.
Datenleck. An der Sicherheit der Bitcoin-Wallet in El Salvador gibt es Zweifel. Konsequenzen. Ist das Kryptogeld als offizielle Währung noch zu retten? Absatzförderung. Apple baut ChatGPT in seine neuesten Smartphones ein. Wegweiser. Gelsenkirchen will den KI-Einsatz in Kommunen demonstrieren. Und das digitale Logbuch. Blütenträume.
Wir werfen unseren Blick auf El Salvador. In diesem zentralamerikanischen Land hat ja der als autokratisch kritisierte Präsident Nayib Bukele seine zweite Amtszeit angetreten. Und Bukele ist deswegen auch interessant, weil er schon 2021 Bitcoin als zweite Landeswährung eingeführt hat.
Wo sind die Bitcoiners? Am 6. Juni habe ich angekündigt, dass wir Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen. Und am 9. Juni hat das Parlament das Bitcoin-Gesetz angenommen. Es gab einige Proteste und es wurde ein Geldautomat verbrannt. Voll mit US-Dollar, also alles gut. Aber wie viele Veranstaltungen hatten wir diese Woche? Etwa 40? Habt ihr einen einzigen Demonstranten gesehen?
So Nayib Bukele 2021 auf einer lateinamerikanischen Bitcoin-Konferenz. Eine eigene Wallet, die sogenannte Chivo-Wallet, Chivo heißt so viel wie cool in El Salvador, die sollte Unabhängigkeit vom Dollar schaffen, Investoren anlocken und Menschen ohne Bankkonto in das Finanzsystem integrieren. Doch der Plan, der ist nicht so richtig aufgegangen. Unter Bukele sind private Investitionen eingebrochen. Die Staatsverschuldung von El Salvador ist auf mehr als 84% des Bruttoinlandsproduktes in die Höhe geschnellt. Und viele Menschen im Land, die vertrauen dem Bitcoin gar nicht. Dazu kommt ein vermeintlicher Hack auf die Chivo-Wallet, von dem rund 80% der im Land lebenden Bevölkerung betroffen sein sollen. Das hat sich meine Kollegin Marie Zinkan genauer angesehen. Marie, bevor wir darüber sprechen, was dieser Hack jetzt für das Bitcoin-Experiment und vor allem für die Menschen in El Salvador bedeutet, wie funktioniert überhaupt diese Chivo-Wallet?
Also generell ist ja eine Bitcoin-Wallet der Ort, wo man die Verschlüsselung für die Bitcoins, die man hat, aufbewahrt. Also ich habe eine Adresse, das ist so ein bisschen wie eine PayPal-E-Mail-Adresse, ein PayPal-Konto, an das Menschen eben Geld an mich senden können. Und dann gibt es auch einen privaten Schlüssel, einen sogenannten Private Key, der auch in dieser Wallet gehalten wird. Und den sehe ich aber eigentlich gar nicht als BenutzerIn, sondern der wird quasi nur im Hintergrund eingesetzt, um eine Transaktion zu kennzeichnen. Also das funktioniert so ein bisschen wie eine TAN.
Und was ist jetzt eine Chivo Wallet anders?
Die Chivo Wallet ist quasi besonders, weil sie auch Bitcoin selbst in der Wallet hält. Nicht nur die Schlüssel, das ist quasi so eine Zusatzfunktion, die nicht alle Wallets haben. Man hat quasi einen Kontostand in Bitcoin und eben auch in US-Dollar. Das ist die andere offizielle Währung von El Salvador. Und es gibt auch Automaten, bei denen man Geld abheben oder einzahlen kann.
Und hier gibt es jetzt den Verdacht, dass genau die gehackt worden sind.
Anfang April behauptete die Hackergruppe Cyber Intelligencias SW in einem Hackerforum, personenbezogene Daten von über 5 Millionen SalvadorianerInnen veröffentlicht zu haben. Immerhin von mehr als die Hälfte der Bevölkerung zählt man den im Ausland lebenden Teil mit. Es wird vermutet, dass es sich bei den geleakten Daten um die Anmeldedaten der Bitcoin-Wallet Chivo handelt, die vom salvadorianischen Staat in Auftrag gegeben und unter anderem von der US-Firma Athena entwickelt wurde. Über die Motivation der Hacker kursieren verschiedene Theorien. Einige nennen sie Aktivistas und unterstellen ihnen eine politische Motivation. Andere behaupten, sie hätten die Daten verkaufen wollen. Nachprüfen lässt sich das nicht. Auch nicht, ob die Daten tatsächlich aus der Chivo-Wallet stammen, denn laut Nelson Rauda Sabla, Journalist bei der salvadorianischen Zeitung El Faro, ist Chivo eine Blackbox. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen könne, sei, dass Chivo kurz nach dem Rollout zusammengebrochen sei. Dies hätten Athena-Mitarbeiter, die Nayib Bukeles Beratern unterstellt waren, in einem US-Gerichtsverfahren ausgesagt.
Aufgrund dieses Zusammenbruchs hat die salvadorianische Regierung beschlossen, die Kenne-deinen-Kunden-Kontrollen abzuschaffen, die eigentlich Geldwäsche verhindern sollen, um so die Zahl der Abonnements zu erhöhen. Deshalb konnten Personen, die sich registrieren wollten, eine Zeit lang Fotos von einem Blumentopf schicken, statt von ihrem Ausweis.
Zwischenzeitlich genügte allein die Personalausweisnummer, um sich zu registrieren und einen Bonus von $30 abzuholen, der mit jeder neuen Chivo-Geldbörse verbunden war. In einem Land, in dem 40% der Menschen in Armut leben, sind $30 viel Geld. Etwa 8% des monatlichen Mindestlohns. Und die konnte man sich auch mit Personalausweisnummern von anderen Menschen holen, so Rauda Sabla. Denn Listen mit diesen Nummern seien nach früheren Hacks öffentlich einsehbar. Bereits im November 2021 reichte die Menschenrechtsorganisation Christus Sal beim obersten Gerichtshof El Salvadors Klage gegen Chivo ein, wegen mangelnden Datenschutzes. Nach den Medienberichten über den vermeintlichen Hack postete die Firma Chivo auf X: Unter den geleakten Daten seien keine personenbezogenen Daten, sondern lediglich die Daten eines einzigen Geldautomaten, der im vergangenen Jahr gestohlen worden sei. Für den Blogger und Bitcoin-Kritiker David Gerard ist das eine erstaunlich schlechte Ausrede. Er sagt, er habe mit Support-Mitarbeitenden von Chivo gesprochen.
Sie sagten, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Sie zeigten ihnen den fehlerhaften ID-Checker schon Tage vorher und warnten die Regierung, dass es nicht funktionieren würde, dass es viel Betrug geben würde. Alles, was sie sagten, es würde passieren, ist auch passiert.
Chivo hat sich auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht geäußert. Der Journalist David Bernal glaubt, dass das Schweigen der Regierung die Menschen noch mehr gefährdet. Denn viele von ihnen wüssten nichts von den Cyberattacken und auch nicht, wie sie sich davor schützen können.
Ja, nach diesen ziemlich undurchsichtigen Vorfällen stellt sich jetzt ganz automatisch die Frage, ob dieses Projekt Bitcoin in El Salvador endgültig gescheitert ist, Marie.
Ja, also nach dem, was mir meine Interviewpartner gesagt haben, würde ich sagen, es ist schon vorher gescheitert. Also wir kennen ja die neuesten Nutzungszahlen nicht, weil wir, wie wir eben schon gehört haben, eben keine Statistiken, keine Nutzungszahlen, auch keine Statistiken zu Cyberkriminalität übrigens kennen, weil die eben nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Aber es gab im Dezember letzten Jahres eine Studie in der Fachzeitschrift Science, und da haben wir auch schon drüber berichtet, und die zeigt, dass Chivo eben nur von wenigen Menschen genutzt wird und dass die Zahl der Überweisungen, die mit Chivo gemacht wurden, auch seit der Einführung zurückgegangen ist. Und laut dieser Studie wissen überhaupt nur 2/3 der Menschen von Chivo und nur 20% nutzten Chivo nach dem Begrüßungsgeld weiter, also nach diesen $30. Und die Hälfte von diesen 20% nutzten das für US-Dollar, also überhaupt nicht für Bitcoin. Und die Studie sagt auch, dass die Menschen vor allem wegen mangelnder Transparenz und wegen Sicherheitsbedenken nicht auf Bitcoin und Chivo umgestiegen sind.
Ja, und dazu kommt, dass die Sicherheitsbedenken sich ja jetzt bewahrheitet haben. Warum will man denn überhaupt eine staatliche Bitcoin-Wallet? Gibt es da generell Vorteile?
Also aus Nayib Bukeles Perspektive war es ja quasi ein Mittel, um Dollars zu drucken, ohne tatsächlich Dollars zu drucken, weil er das ja nicht kann, weil ja der US-Dollar nicht von El Salvador quasi kontrolliert wird und er musste liquide Mittel generieren, trotz hoher Staatsverschuldung. Das hat zumindest David Gerard gesagt. Und salvadorianische Geschäfte und Firmen haben laut ihm schon Bedarf an vertrauenswürdigen, staatlich regulierten digitalen Zahlungsmitteln, um eben auch Online-Produkte verkaufen zu können und so weiter. Und 70% der Bevölkerung in El Salvador hat kein Bankkonto. Das hat mir Nelson Rauda Sabla erklärt. Also es ist schon eine verständliche Idee, ein digitales Zahlungsmittel einführen zu wollen. Aber man hat ein ganz neues System aus dem Boden gestampft. Und die, mit denen ich gesprochen habe, sagen eben, dass es viel zu schnell passiert, als dass es wirklich sicher sein könnte. Und da lag auch nie der Fokus drauf, dass es wirklich sicher ist und funktioniert, sondern eher darauf, dass es gut aussieht.
Was muss denn jetzt passieren in El Salvador nach diesem riesigen Datenleck?
Ja, also erstmal braucht es natürlich eine staatliche Aufarbeitung, eine offizielle Untersuchung. Nelson Rauda Sabla hat mir gesagt, dass es zwar schon Gerichtsverfahren gab, relativ im Geheimen und eben gegen Menschen, die versucht haben, Fehler in der Chivo Wallet auszunutzen und damit eben illegal Geld zu verdienen. Aber es gab eben keine Verfahren gegen die, die für diese Fehler verantwortlich waren, also die Entwickler, die Gründer der App. Und Cybersicherheit ist generell ein Problem in El Salvador. Viele lateinamerikanische Länder sind nicht gegen Cyberangriffe gewappnet.
Über die Probleme mit dem Bitcoin als offizielle Staatswährung in El Salvador sprach ich mit Marie Zintkan. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Nicht auf Messen oder Kongressen, sondern auf der firmeneigenen alljährlichen Entwicklerkonferenz, da pflegt das Unternehmen Apple seine Neuigkeiten vorzustellen. Und in diesem Jahr versprach die Veranstaltung, Antworten auf eine Frage zu geben, die sich die Brancheninsider eigentlich schon lange stellen. Was bitteschön macht Apple eigentlich in Sachen KI? Denn davon war aus Cupertino, dem Firmensitz, bislang nur wenig zu hören. Nils Dams war auf der Entwicklerkonferenz und erkennt die Antwort.
Die große Eröffnungspräsentation dauert 67 Minuten, bis Apple-Chef Tim Cook zum ersten Mal künstliche Intelligenz sagt. Es ist wie immer. Erst gibt es eher weniger wichtige Ankündigungen. Zum Beispiel sollen iPhone- und iPad-Nutzer künftig selbst entscheiden können, welche Farben die Apps auf ihren Bildschirmen haben. Aber eigentlich warten alle nur auf die großen Ankündigungen. Apple spricht bei seinen eigenen KI-Systemen von Apple Intelligence.
The new personal intelligence system that
die soll die Geräte noch persönlicher machen.
Even more useful and delightful.
Eine der wichtigsten Änderungen, Apple will den Sprachassistent Siri überarbeiten. Den gibt es schon seit 13 Jahren. Das Problem bisher, so richtig hat Siri nicht immer verstanden, was wir eigentlich wollen.
Hey Siri, kannst du mal meine Mutter anrufen?
Verstehe ich richtig? Du möchtest Frau Zengel anrufen?
Nein, meine...
Okay, ich tue es nicht.
Neue KI-Systeme können mittlerweile wesentlich besser mit Sprache umgehen, den Kontext erkennen und oft auch sinnvolle Antworten geben. Die größere Idee dahinter, wir Nutzer sollen uns nicht mehr so mit einzelnen Apps beschäftigen. Wir sagen der KI, was wir möchten, die soll das dann regeln. Damit es auch gut funktioniert, arbeitet Apple mit OpenAI zusammen. Apple-Manager Craig Federici. Wir starten mit der besten KI, ChatGPT von OpenAI.
Powered by GPT-4o.
Mit anderen Worten, Apples eigene KIs werden auch in die iPhones eingebaut, sind aber qualitativ noch nicht so weit. Deshalb wird ChatGPT zusätzlich ins Apple-Smartphone integriert. User können mit ihren Apple-Geräten künftig mit KI auch Bilder oder persönliche Emojis erstellen. Auch Abschriften von Telefonaten oder E-Mail-Zusammenfassungen sollen möglich sein. Was die Funktionen angeht, schließt Apple hier eine Lücke zur Konkurrenz. Google, Meta oder auch OpenAI bzw. ChatGPT selbst bieten Ähnliches. Unterscheiden will sich Apple beim Thema Datenschutz. Die KIs sollen größtenteils direkt auf den Geräten laufen. Bei einer Anfrage wird analysiert, ob sie direkt auf dem Gerät verarbeitet werden kann. Wenn sie komplexer ist, werden die dafür nötigen Daten an Apple-Server geschickt. Auf die Apple keinen Zugriff habe, verspricht Federici, und dass das unabhängige Fachleute überprüfen können.
Independent experts can inspect the code that runs on these servers to verify this privacy promise.
Was die Datensicherheit angeht, ist Nilay Patel skeptisch.
I am very skeptical.
Er ist der Chefredakteur des Tech-Magazins The Verge.
In particular when you move data off a device.
Besonders wenn persönliche Daten von einem Gerät ins Netz geschickt werden, sind Datenschutzbehörden auf der ganzen Welt misstrauisch, wie privat die Daten wirklich bleiben. Deshalb muss Apple da sehr transparent sein, wie das genau funktionieren soll. Allerdings kommen Apples neue KI-Feature erst im Herbst und erstmal nur auf Englisch raus. Wer sie nutzen will, braucht dann mindestens ein iPhone 15 Pro oder neuer. Damit will Apple offenbar einen Anreiz schaffen, die neuen und teuren Top-Geräte zu kaufen.
Nils Dams berichtete über Apples Entwicklerkonferenz diese Woche in Cupertino. Mit diesem Schritt, KI auf das Smartphone zu bringen, wird die künstliche Intelligenz noch stärker in das Privatleben der Menschen vordringen, als es ohnehin schon passiert ist. Und dass sich die Wirtschaft für KI interessiert, das liegt nun wirklich auf der Hand. Die Rationalisierungspotenziale, die sind gigantisch, das lässt man sich nicht entgehen. Aber auch Behörden schauen sich jetzt KI genau an, um endlich die Versprechen von mehr Digitalität in deutschen Amtsstuben einlösen zu können. Das Online-Zugangsgesetz, das diese Woche durch den Bundesrat ging, das hat den Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf digitale Verwaltungsleistungen noch einmal deutlich unterstrichen. Wie also KI in Kommunen bei der Digitalisierung helfen kann, das will die Stadt Gelsenkirchen zusammen mit verschiedenen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen im Deutschen KI-Institut für Kommunen erproben und aufzeigen. Und ob Kommunen überhaupt einen Bedarf für KI haben, darüber sprach ich mit Norbert Pohlmann von der Westfälischen Hochschule.
Klar, es gibt eine ganze Menge an Themen, die jetzt in der Zukunft eine Rolle spielen. Also es geht um einfache, schnelle Abwicklung von Anfragen von Bürgern oder Unternehmen, oder es geht halt eine optimale Auswertung von Daten. Also wir haben hier so einen Innovationsbereich, da geht es halt drum um Bevölkerungsschutz oder Zivilschutz, wo die Feuerwehr Drohnen und Roboter nutzt, die dann halt Daten aufnehmen, die dann ausgewertet werden können, damit dann die Einsätze gut funktionieren. Es geht aber auch um digitale Karten, also Geoinformationen, wo dann halt so Zwillingen gebaut wird, wo dann halt alle Straßen und alles, was halt zur Stadt gehört oder zur Kommune gehört, dann auch digital ausgewertet werden kann. Und das kann sehr vielfältig sein. Das kann von Schlaglöchern sein, das kann Finden von Plätzen für Windmühlen sein. Da gibt es sehr viele Dinge. Aber halt auch im Bereich der Prozesse, also sagen wir mal, wo ich dann quasi KI-basierte Datenassistenten zur Unterstützung nutze, zum Beispiel bei Nachhaltigkeit, also wenn man Personalmangel hat und wenn man kein Personal findet, was halt Nachhaltigkeitsaspekte macht, kann man halt mit KI das doch dann vereinfachen, sodass halt dann die Kommune halt auch solche Ziele umsetzen kann.
Das Ziel kommunalen Handels muss ja sein, die Lebensbedingungen für die Bürger zu verbessern und damit auch eben halt die Dienstleistungen, die eine Kommune erbringt, zu verbessern. Kann man das mit KI-Tools ganz gezielt erreichen?
Klar, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also ich kann natürlich jetzt einfache und schnellere Abwicklungen von Anfragen machen. Wenn ich jetzt im Sozialamt bin, könnte ich halt, insbesondere in Gelsenkirchen, wo wir einen hohen Ausländeranteil haben, in allen Sprachen so Grundfragen beantworten lassen. Also die persönlichen Daten, die Quadratmeter der Wohnungen, die Anzahl der Kinder. Das kann man halt alles dann mit solchen KI-Chats machen, bevor dann eine reale Person kommt und dann ins Detail geht und dann diese Erstarbeit dann einfach durch den Chat letztendlich optimiert umgesetzt wird und damit alles schneller und einfacher geht. Aber ich hatte ja gerade schon mal gesagt, Bevölkerungsschutz kann ich verbessern. Ich kann aber auch die Mobilität in den Kommunen verbessern, dass halt alles das, was an Verkehrsmitteln, Bussen, Straßenbahnen unterwegs ist, dass ich das mit KI optimiere. Ich kann halt eine Städteplanung besser machen, wenn ich dann auf Geodaten dann über KI diese Berechnung umsetzen kann. Ich kann das im Bereich von Ver- und Entsorgung machen, aber auch bei Bürgerbeteiligung. Also so mehr Daten ich habe, umso besser kann ich halt auch die Bürgerbeteiligung optimieren. Also immer dann, wenn ich Daten generieren kann, kann ich mit KI dann halt einfach genau die Dienstleistung für den Bürger, aber auch für die Unternehmen in den Kommunen dann auch optimieren.
Sie haben eben Gelsenkirchen als Beispiel angebracht. Das ist ja nun auch eine Stadt, mit der Sie zusammen als Hochschule diese KI-Tools in der Praxis der kommunalen Anwendungen ausprobieren wollen. Wie soll das denn jetzt in Gelsenkirchen konkret umgesetzt werden?
Also das, was wir tun, und dafür werden wir ja auch von der Stadt Gelsenkirchen oder sind von der Stadt Gelsenkirchen beauftragt worden. Die Stadt Gelsenkirchen hat selber im Rahmen eines Wettbewerbs für Smart City das dort reingeschrieben und das Geld jetzt an uns weitergeleitet. Und das, was wir tun, ist ein Anwendungszentrum für KI in Kommunen, bauen wir dort auf. Und dort haben wir halt 6 Innovationsbereiche und 2 Querschnittsbereiche, die wir aufbauen mit Wissenschaftlern und mit Partnern. Und wir haben ja richtig coole Partner, die uns dabei unterstützen. Wir arbeiten ja mit Fraunhofer Fokus, mit Fraunhofer IAIS aus Augustin zusammen, die sehr stark im KI-Bereich sind, aber auch mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, und dann noch das Härtener Unternehmen Prosoz, was halt mit 600 Mitarbeitern einer der größten Anbietern von Software für Kommunen sind. Genau, und dieses Anwendungszentrum werden wir jetzt aufbauen und werden halt in dem Bereich dann halt auch mit den Kommunen zusammen Innovationen generieren, die auf Basis von KI arbeiten.
Das hört sich so ein bisschen auch an nach einem Showroom oder einem Demo-Center. Welche Aufgabe hat dieses KI-Anwendungszentrum ganz konkret?
Das, was wir als erstes tun werden, ist so eine Art, genau, wir haben das genannt, Innovationsinitiative generieren. Da sind wir gerade bei, das wird auch bald starten. Das heißt, wir werden im Prinzip die 11.000 Kommunen in Deutschland bitten, sich daran zu beteiligen und in unseren Innovationsbereichen halt zu schauen, was wären denn die ersten Anwendungen, die sich die Kommunen wünschen würden. Und dann werden wir halt Workshops machen mit diesen Kommunen, mit ein oder mehreren Kommunen, die sich halt für so ein Thema interessieren, und werden dann identifizieren, was wären denn die wichtigsten, die am schnellsten umsetzbaren mit den höchsten Einsparungs- oder Optimierungsaspekten. Und wir werden dazu auch einen Beirat generieren, der uns dann hilft, die Sachen auszusuchen. Und die werden wir dann als erstes tatsächlich dann auch implementieren. Und dadurch, dass alle Kommunen in Deutschland beteiligt sind, hoffen wir halt auch, dass wir dann die besten Dinge identifizieren werden, die wir dann halt auch umsetzen.
Wie können oder sollen denn andere Kommunen davon ganz konkret profitieren?
Gut, der erste Punkt, den hatte ich ja schon erwähnt, dass wir diese Innovationsinitiative machen, wo alle beteiligt werden, Ideen mit in den Topf zu schmeißen. Und das Wichtigste ist es dann für alle Kommunen, alles, was wir jetzt im Rahmen dieses Projektes umsetzen, wird Open Source sein. Das heißt, jede Kommune in Deutschland wird das nutzen können. Und damit werden wir halt eine hohe Verbreitung erzielen können. Das ist zumindest die Idee, die wir haben. Also Open Source für alle nutzbar.
Das war Norbert Pohlmann von der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen über das kommunale KI-Anwendungszentrum.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17397.
So grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
Italiens.
Hä? Dicker, in der Woche ist schon Sommer.
Die Blüten kommen aus Italien. Perfekte neue Fälschung. Selbst italienische Zentralbankexperten kriegen's nur im Labor raus, dass jeder Schein trügt und alle Blüten
Dicker,
sind.
Dicker, wenn die so perfekt sind, warum ist der Typ dann aufgeflogen?
Weil er gequatscht hat. Hat seine Blütenpracht bei Telegram angeboten und mit der Schneckenpost verschickt.
Telegram ist ja schon eine Nummer. Wie blöd musste sein, über Telegram...
Ende zu Ende verschusselt.
Fehlt nur noch, dass sich dieser Blütenhändler seine Blütenpakete mit Blüten bezahlen ließ.
Nee, mit Bitcoins.
Cool. Im Chivo-Wallet aus El Salvador... wo du dich mit einem Foto von deinem Blumentopf registrieren kannst.
Aber nur, wenn drinnen echte Blüten wachsen, keine Scheine. Das hat geklappt, das Hacken auch. Gehacktes von 5 Millionen Menschen steht schon im Netz.
Tolles Wallet. Dicht wie ein Sieb, sieht aber wenigstens schön aus. Das wird ja mit dem Digital-Euro ganz anders.
Wenn der überhaupt kommt. Nichts ist sicher, was durch Netz geht. Der einzig funktionierende Datenschutz ist, keine Daten irgendwo hinzuschicken. Ach, Knacki. Selbst blütenfreies Bargeld hat Seriennummern. Zwei sogar. Jeden Schein kannst du verfolgen. Schwarzgeld, das lange nicht durch Zählmaschinen flutschte. Und nirgendwo registrierte Blüten wecken die stärkste Neugier der Ermittler.
Das wäre doch viel einfacher, als Telegram zu knacken.
Genau in dieser Reihenfolge. Du hinterlässt Spuren, auch wenn du keine Spuren machst. Jeder Schein verrät dich ganz von selbst an jede KI.
Da kriegt das Wort... Scheinselbstständigkeit eine ganz andere Bedeutung.
Aha. Ganz in ihrem tiefen Inneren weiß KI nicht nur, von wem sie fürs Training abgeschrieben hat und wer von ihr abschreibt, sondern auch, wer Blüten druckt. Tolles Erpressungspotenzial, wenn KI mal erwachsen wird und kriminell.
Ja? Dann statt perfekte Papierblüten lieber Münzen optimieren. Das Böse ist immer und überall. Wie in der Falschgelddruckerei. Druckst dir ein Scheinchen oder drei.
Das, Knacki, das ist auch Notenfälschung.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Meta testet seine KI-Modelle vorerst nicht mehr in Europa. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Der IT-Konzern setzt sein Projekt aus, sein erweitertes Sprachmodell mit Hilfe von öffentlichen Inhalten zu trainieren, die von Erwachsenen auf Facebook und Instagram in der EU bzw. im europäischen Wirtschaftsraum geteilt werden. Das teilte die irische Datenschutzkommission am Freitag mit. Meta hatte zuvor eine Änderung seiner Datenschutzrichtlinien angekündigt. Daraufhin reichte die Organisation NeuIP für digitale Rechte in 11 europäischen Ländern Beschwerden gegen den IT-Konzern ein. Die Daten sollten für eine grenzenlose experimentelle KI-Technologie verwendet werden, ohne die Zustimmung der Betroffenen einzuholen, die in der EU-Datenschutzgrundverordnung vorgeschrieben ist.
Menschen sind zunehmend sorglos gegenüber Cyberkriminalität.
Trotz einer stetigen Bedrohungslage im Cyberraum sind sich viele Menschen der Risiken nicht bewusst oder nehmen sie sorglos in Kauf. Das geht aus dem Cybersicherheitsmonitor 2024 hervor, der diese Woche vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vorgestellt wurde. Demnach war fast jede vierte Person in Deutschland bereits Opfer von Cyberkriminalität und doch schätzt mehr als jeder zweite ihr Risiko, in Zukunft von Kriminalität im Internet betroffen zu sein, als gering oder ausgeschlossen ein.
Microsoft muss sich wegen Sicherheitsversagen verantworten.
Microsoft übernimmt die Verantwortung für jeden einzelnen Vorwurf, der dem IT-Unternehmen in einem Bericht der US-Cybersicherheitsbehörde vor einigen Wochen gemacht worden ist. Das hat Microsoft-Präsident Brad Smith diese Woche gesagt, als er sich vor dem Heimatschutzausschuss des Repräsentantenhauses in den USA für Sicherheitsmängel in Produkten seines Unternehmens rechtfertigen musste. Das Cyber Safety Review Board sprach von einer Kaskade von vermeidbaren Fehlern bei dem Konzern, die dazu führten, dass Sicherheitslücken von chinesischen Angreifern ausgenutzt werden konnten. Der Vorfall wurde 2023 bekannt.
Die EU-Kommission setzt Pornoplattformen eine Frist.
Die EU-Kommission hat den Plattformen Pornhub, Stripchat und Xvideos im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste Auskunftsersuchen übermittelt. Darin fordert sie die Unternehmen auf, bis zum 4. Juli 2024 detaillierter darüber zu informieren, wie sie die Risiken im Zusammenhang mit dem Jugendschutz prüfen und mindern. Zudem sollen sie darlegen, wie sie die Verbreitung illegaler Inhalte und geschlechtsspezifischer Gewalt verhindern und welche Verfahren sie für die Alterskontrolle anwenden. Bei falschen, unvollständigen oder irreführenden Angaben kann die EU-Kommission Geldbußen verhängen.
Zwei Behörden ermitteln nach dem Cyberangriff auf die CDU.
Die Ermittlungen werden vom nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt und der Spezialstaatsanwaltschaft der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime geführt. Die CDU war über eine Schwachstelle in Produkten des israelischen Herstellers Checkpoint attackiert worden. Dabei seien auch Daten aus einem Kalender von Parteichef Friedrich Merz abgeflossen. Das Verfahren der Staatsanwaltschaft wird gegen unbekannt geführt.
Sternzeit, 15. Juni. Apollo, Laser und der sich entfernende Mond. Heute Abend steht der Halbmond am Südwesthimmel. Er ist gut 400.000 Kilometer entfernt. Langfristig wird das deutlich mehr, denn unser Begleiter driftet allmählich immer weiter hinaus ins All. Fachleute schicken gut einmal im Monat Laserpulse zum Mond, etwa mit dem 3,5-Meter-Teleskop auf dem Apache Point in New Mexico. Rund 2,5 Sekunden später erreicht das reflektierte Laserlicht das Teleskop. Die Laufzeit des Signals wird auf Bruchteile einer Milliardstel Sekunde genau gemessen. So lässt sich der Abstand des Mondes berechnen. Wie sich zeigt, entfernt sich unser Begleiter pro Jahr um gut 3 Zentimeter von der Erde. Niemand muss die Sorge haben, dass der Mond plötzlich im All verschwindet. Denn in einer Milliarde Jahre ergibt das nur etwa 30.000 Kilometer. Weniger als 10% der heutigen Entfernung. Ursache für den wachsenden Mondabstand ist die immer langsamere Drehung der Erde. Durch die Gezeiten bremst die Erde ganz allmählich. Als Folge rutscht der Mond auf eine höhere Bahn. Fachleute sprechen von der Drehimpulserhaltung. Dieser winzige Effekt lässt sich mit Hilfe von Retroreflektoren messen. Das sind Spiegel, die wie Katzenaugen aufgebaut sind und einen einfallenden Laserstrahl exakt in die Ursprungsrichtung zurückwerfen. 3 Apollo-Missionen, die beiden sowjetischen Luna Hot Rover und die indische Sonde Chandrayaan 3 haben solche Reflektoren auf den Mond gebracht. Wie sie zeigen, entfernt sich der Mond von uns. Er wird am Himmel immer kleiner, aber nur ganz, ganz langsam.
Das war's von Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.